Herzlich willkommen.
Hallo. Die Sandra fragt mich jedes Mal, wo sie das Pult hinstellen soll. So lieb. Und jedes Mal komme ich und stehst da woanders hin. Es ist so leid, Sandra. Oh Mann. Aber ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin ja jemand, der in Hotelzimmern immer eher umbaut. Obwohl man denkt, das geht gar nicht, weil das alles eingebaut ist, aber es geht schon. Es geht schon. Na, das passt eigentlich dann schon so. War unlieb, danke. Und als ich letztens in Villach gepredigt habe, habe ich das erzählt, dass ich so ein bisschen eine Macke habe, mit dem Hotelzimmer umbauen und so. Und dann frage ich so in die Runde, und sonst noch jemand? Und denkt man, sie haben halt ein paar Hände hochgehen. Niemand zeigt auf. Ja. Und dann plötzlich eine ältere Lady, die ihr gut kennt, die mal in der Life Church in Wien war und wunderschöne, lange, orange Haare hat, sagt, ja, ich! Das war so witzig, ich hatte das Gefühl, total befreit, dass sie sich endlich denkt, juhu, irgendjemand ist noch so irre wie ich und baut Hotelzimmer um. Und dann habe ich gewusst, selbst wenn sie die Person nichts mitgenommen hat von diesem Nachmittag, die ist nach Hause gegangen und hat gewusst, ich und die Theresa, wir beide sind gleich zurück. Und ja, so ist es halt. Und das führt mich aber zu einer gewissen Einleitung von der Predigt heute, weil ich musste an die Person denken, da in Villach, die sie gedacht hat, ja, wir sind beide verrückt und bauen Hotelzimmer um und so. Und wahrscheinlich hat sie sich, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich von der Predigt sonst noch was mitgenommen hat. Gell? Und als Prediger sind wir manchmal so, wir tischen ein fettes Buffet auf. Und als Zuhörer sind wir manchmal so, dass wir uns denken, na, bitte, das hat mir aber nicht alles geschmeckt. Manches hat mir überhaupt nicht angesprochen. Was ihr kennt beim Buffet, das ist so hergerichtet, dass du denkst, schaut nicht gut aus. Das kostet gar nicht. Und manchmal sind die Predigten ähnlich. Ja? Der tischt auf und du bist eher so, na, schmeckt mir nicht, brauche ich nicht, spricht mir nicht an, mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Aber die Frage bei einer Predigt ist gar nicht so sehr, schmeckt mir nicht, taugt mir nicht oder ist nicht so verpackt, wie es mir taugt, sondern ist irgendwas dabei, was mich nährt, was mich satt macht. Und ich möchte euch echt ermutigen, heute nicht so sehr zu suchen, Punkt 1 schmeckt mir, Punkt 2 ist nett, Punkt 3 ist ein neuer Gedanke, Punkt 4 habe ich so noch nie gesehen, Punkt 5 könnte man mir aufschreiben, aus Punkt 6 könnt ihr ein Facebook-Posting machen, sondern sie die Frage zu stellen, lieber Gott, gibt es eine Sache, die mich nährt? Gibt es eine Sache, die ich mir merken kann von heute? Gibt es irgendetwas, das du mir sagen magst. Also nicht so sehr schmeckt mir alles, sondern werde ich von irgendetwas satt. Manchmal, wenn meine Kinder zu Hause eben auch so machen am Küchentisch, sage ich manchmal nur, manchmal muss das Essen auch nur satt machen. Ja, ist so. Und es ist ein Anspruch, der, finde ich, sehr hoch ist, grundsätzlich trotzdem auch, obwohl es so simpel klingt, aber zu sagen, bitte den Heiligen Geist, bitte Gott, dass etwas dabei ist für dich, das dich satt macht heute. Dazu lade ich dich ein, weil ich kann da nur auftischen, aber zu den Heiligen Geist einzuladen und zu sagen, rede mit mir, sag mir, was ich umsetzen kann, was ich mitnehmen kann, was für mir ist, klopf an mein Herz. Da, wo sie es vielleicht nicht schafft, klopf dort du persönlich an. Wisst ihr, ganz oft ist es so, ich rede Zeilen und zwischen den Zeilen reden deine Gedanken und redet Gott und alles das. Und irgendwo da drinnen ist deine Message für heute. Also ich habe die schöne Aufgabe, über Großzügigkeit zu sprechen heute und dachte mir nach der Predigt von Martin und der von Stefan, brauche ich eigentlich nur mehr Amen sagen, weil die haben schon so viele gute Gedanken gebracht. Ich meine, die Geschichte von der Witwe und Großzügigkeit ist überhaupt fantastisch, aber auch euer praktischer Approach ist echt fantastisch. Und dann habe ich mir gedacht, Großzügigkeit, was findet man dazu in der Bibel? Und dann habe ich gedacht, meine Güte, Großzügigkeit ist ein Thema. Da fangst du bei der Schöpfung an und hörst in Offenbarung. Du kannst eigentlich alles durchlesen. Ne? Großzügig, ich meine, wenn Gott sie nicht durch Großzügigkeit auszeichnet, wenn du das nicht in der Bibel findest, dann was sonst? Liebe noch. Ja? Aber das sind so die zwei wirklich, das ist so ganz plakativ. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, na gut, in 30 Minuten kannst du ohnehin nicht alles abdecken. Also habe ich ein paar Gedanken für euch mitgebracht über Großzügigkeit, die ihr so vielleicht noch gar nicht gehört habt. Und ich weiß, beim Thema Großzügigkeit denken sich manche Leute gleich mal, bitte, ich habe nichts. Oder spar dir die Predigt für die Göttigen oder so. Ah, das ist immer so auf Großzügigkeit. So auf sehr großzügig, ja. Also fühlt man sich fast ein bisschen, muss ich jetzt, was will ich jetzt von mir? Das ist klar, meine Investition ist, eins und eins macht mindestens zwei. Na, das ist gar nicht gemeint. Wenn du dir denkst, dass ich heute über Geld rede, dann lass mir dir kurz sagen, was Großzügigkeit eigentlich bedeutet. Es ist eine Eigenschaft oder eine Haltung, freiwillig und ohne Erwartung einer Gegenleistung mehr zu geben, als erforderlich oder erwartet wird. Großzügigkeit kann sich auf materielle, also natürlich schon auch auf Geld, auf emotionale oder aber auch auf Zeit, auf deine Zeit beziehen. Und sie ist oft mit einem tiefen Sinn für Mitgefühl, für Selbstlosigkeit, mit Rücksichtnahme verbunden. Also Großzügigkeit ist etwas, das sozusagen das Erwartbare übertrifft. Und es bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern es bezieht sich auf die Zeit, auf Emotion, auf alles, was wir sozusagen in der Lage sind zu geben. Wer von euch war im Leben schon mal großzügig? Wer kann sich an einen Moment erinnern, wo er großzügig war? Wer hat schon mal etwas Großzügiges erlebt, wo jemand großzügig mit dir war? Wer findet es schön und sagt, ich wäre gerne, wenn es irgendwie ginge, ich großzügiger? Also es ist schon mal cool, weil wenn jetzt niemand aufgezeigt hätte, dann hätte ich mich jetzt ja wieder hinsetzen können. Ne? Und deswegen finde ich spannend, und das machen wir heute, einfach anzuschauen, Großzügigkeit, wenn ich gerne ein großzügigerer Mensch werden würde wollen, wie mache ich das denn? Außer zu sagen, Gott, gib mir einfach mehr, dann kann ich mehr hergeben. Wie werde ich denn eigentlich großzügiger? Und nachdem ich ein großer Freund davon bin, Schutt und Gold auszusortieren oder immer wieder mal zu schauen, was kann man brauchen, womit habe ich die Hände voll, ja, und was entdecke ich deswegen nicht, weil ich so sehr an alten Gedanken und Mustern und Enttäuschungen festhalte, was glaube ich denn alles über Großzügigkeit? Ich glaube, dass wir Dinge über Großzügigkeit glauben, denken, tun, und wir räumen die heute sozusagen einfach mal aus dem Weg. Vielleicht ist der Weg zur Großzügigkeit oder das, wie wir großzügig sein kann, ganz einfach, wenn wir uns einfach mal vom Schutt, vom Blödsinn über Großzügigkeit verabschieden. Und deswegen ist meine Herangehensweise von heute einfach, das heißt, die fünf Großzügigkeitshämmer. Also Hämmer im Sinne von hemmen. Ja? Was kann Großzügigkeit einfach hemmen? Und vielleicht identifizierst du da eins oder zwei und denkst dir, ja cool, wenn ich das wegpacke, wenn ich dieser Sache Herr werde, vielleicht ist Großzügigkeit dann etwas, was viel mehr durch mein Leben gehen kann. Ich kann mich erinnern, als die Kinder kleiner waren, erinnere ich mich an einen Nachmittag, es war einer der Burschen. Jetzt, wo die Kinder nicht mehr alle in der Kids Church sind, muss ich jedes Mal diese Geschichten so abstrahieren. Und er hatte so ein kleines Schüssel und da waren Colaflaschen drinnen, viele, viele Colaflaschen. Und er hat die Colaflaschen unglaublich geliebt, also Haribo Colaflaschen, damit wir wissen, wovon wir reden. Genau. Und da war ein Nachmittag und da war so Familiennachmittag und alle waren da und wie man hat zu seinem kleinen glücklichen Kind gesagt, darf ich auch ein Cola-Flascherl, lieber kleiner Bub, gibst mir auch ein Cola-Flascherl, darf der Onkel auch eins haben, gibt es der Cousine auch eins und der teilt aus, ein Cola-Flascherl nach dem anderen und dann gibt er der Oma eins, die hat gar nicht gefragt, aber trotzdem, Oma kriegt auch ein Cola-Flascherl, jeder kriegt ein Cola-Flascherl und ich denke mir, boah, also so großzügig habe ich jetzt gar nicht eingeschätzt bis jetzt. Und teilt dem alles aus und dann letzte Colaflasche, vorletztes an die Oma verteilt, letztes im Mund geschoben, kommt er so zu mir und sagt, Mama, die Colaflasche sah nicht so aus, kann ich noch welche haben? Und dann dachte ich mir, na logisch, ja, da kann man leicht großzügig sein, ja, wenn man davon ausgeht, ja, dass das Repertoire der Mama an Colaflasche endlos ist. Und das war es auch. Die wollte dem Kind nicht beibringen in dem Moment, wo es so klein war, du bist selber schuld, wenn du es austauschst, dass du dann keine mehr hast. Ich wollte ihm lernen, stimmt, dass diese Backup ist unendlich und du kannst unendlich viel austeilen. Ich muss aber sagen, dass ich persönlich diesen Approach mittlerweile relativiert habe, weil letztens kommt mir irgendwann und sagt, ja, ich brauche ein bisschen mehr Taschengeld, weil manchmal gehen wir Döner essen und du vergessen die anderen einer Geld und dann lohne ich die alle ein. Und dann habe ich schon einmal gefragt, ja, wenn du das ausgibst, ist es weg. Also, so, also ich fahre den Approach nicht durchgängig, aber ich erinnere mich bis heute an den Cola-Flaschen-Moment, weil es mich so beeindruckt hatte, weil ich mir gedacht habe, der hatte so eine Freude darin, Dinge wegzugeben, weil er überhaupt keinen Zweifel daran hatte, dass die Mama eventuell sagen würde, so überschüttet, wenn du es weggibst, dann ist es weg. Habe ich ja auch nicht gesagt, an diesem einen Nachmittag. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir schwer tun, großzügig zu sein im Leben, wenn ich mit der Angst lebe, dass am Ende meiner Großzügigkeit der Beginn meines Mangels steht. Wir tun uns schwer im Leben, großzügig zu sein, wenn ich die Angst haben muss, am Ende meiner Großzügigkeit steht der Beginn meiner Troubles. Ich kann gleich großzügig sein, aber dann hab ich nichts mehr. Das ist der Beginn meiner Armut. Und wenn ich das denke, ist logisch, vollkommen logisch, dass ich mit Großzügigkeit zurückhaltend bin. Großzügigkeit erfordert unser Vertrauen in Gott. Und unser Vertrauen in Gott, Vertrauen erfordert immer Mut. Also sonst hätte es ja nichts mit Trauen zu tun. Dass auch Mut zu sagen, vielleicht habe ich dann wirklich nichts mehr. Vielleicht bin ich dann wirklich im Stich gelassen. Vielleicht, wenn ich mit meiner Zeit zu großzügig bin, bin ich dann wirklich kurz vorm Burnout. Vielleicht, wenn ich mit meiner Investition zu großzügig bin, habe ich dann wirklich kein Geld mehr. Das sind ja lauter Ängste. Aber über diese Ängste drüber kommt Mut und Mut nährt Vertrauen. Und am Ende von Vertrauen steht Gott sei Dank nicht eine Mama wie ich, ja, die das Taschengeld nicht erhöht, sondern ein Gott, der großzügig ist, der immer, und das siehst du in der Bibel von A bis Z, nachschiebt, wenn es darum geht, großzügig zu sein. Und da diese Geschichte, die der Martin heute kurz erwähnt hat, von dieser Witwe, die den Propheten durchgefüttert hat, das wirkt kurz so am Schluss, als wäre die Geschichte ganz schrecklich. Und es ist auch manchmal so. Aber dieses Nachschieben von Gott und auch die Geschichte geht so aus, dass sie wirklich schön ausgeht und gut ausgeht, das kommt immer. Und es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo Gott nicht am Ende des Tages demonstriert hat, dass er dich nicht hängen lässt. Großzügigkeit ist eine Glaubenshaltung, die unseren Blick auf Gottes Versorgung richtet. Das heißt, der erste große Hämmer in Bezug auf Großzügigkeit ist in Wirklichkeit Angst. Angst, dass ich am Ende des Tages Zwänge habe. Ich führe das gar nicht weiter aus, sondern ich gebe euch das einfach mit als etwas, wo du gar nicht so sehr denkst, boah, ich habe nichts, deswegen kann ich nichts geben, das ist der Hämmer. Vielleicht ist der Hämmer tatsächlich Angst. Ich habe Angst, dass ich überbleibe. Fünf Hämmer gebe ich euch mit. Zweiter Hämmer. Ich habe das kurz erwähnt, ich habe begonnen, irgendwie gedanklich begonnen, wo liest du in der Bibel über Großzügigkeit, wo beginnst du, welche Stelle nimmst du? Und das Erste, was mir logischerweise eingefallen ist, ist die Schöpfung. Du kannst die Bibel lesen zum Thema Großzügigkeit oder du gehst spazieren. Eins von den zwei. Dass Großzügigkeit eine Eigenschaft ist, die wir Gott zuschreiben können, hat er sozusagen aufgemalt. Überall, ja. Und wenn ich die Schöpferin der Welt gewesen wäre, würde es eine Sorte Baum geben, den man wahrscheinlich nicht als Baum erkennt, weil ich nicht gescheit zeichnen kann, und der wird seinen Job erledigen. Was ist der Job vom Baum? Photosynthese. Dafür ist der Baum da. Aber es gibt, ich habe nachgeschaut, 73.000 Arten von Bäumen. Es gibt 20.000 unterschiedliche Arten von Bienen, die alle dazu beitragen, dass die Pflanzenvielfalt erhalten bleibt. Es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner auf der Erde. Es ist einfach nur völlig irre. Und ich glaube, dass dieses, wenn Gott so derartig übertreibt, dann weil er etwas damit sagen will, dass die Welt nicht übersehen kann. Und egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, du siehst es an der Natur, dass Gott ein großzügiges Wesen ist. Und das zahlt ein auf diese Angst von wegen, aber ich bin mir nicht sicher, Gott ist einmal grundsätzlich großzügig. Ich komme zu dem Punkt noch, ob du dir sicher sein kannst, dass er mit dir genau großzügig ist, aber er ist grundsätzlich jemand, der nicht besonders Wert darauf legt, Dinge nur noch Kosten, Nutzen und so abzuwägen, sondern jemand, bam! Das heißt, Punkt 2er Hämmer, fehlendes Gottvertrauen, habe ich es genannt. Jetzt bist du dir vielleicht dessen, Gottvertrauen und Gottesbewusstsein ist nicht das Gleiche. Jetzt bist du dir vielleicht dessen bewusst, dass er groß ist, ja, dass er bunt ist, dass er Milliarden von Sternen hat. Ja, das kann schon sein. Aber was betrifft es mich? Ja? Nur weil es einen großzügigen Gott gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass der mich großzügig versorgt. Und ich glaube, Gottvertrauen ist nichts, was ich dir einreden kann. Gottvertrauen ist etwas, das man erleben muss. Und wenn du in einem Leben, in einer Beziehung zu Gott groß geworden bist, wo du immer denkst, natürlich, Gott gibt mir das, was ich für ihn, was ich bitte, und Gott gibt mir immer gerade genug, dann wirst du dir wahrscheinlich schwer tun, großzügig zu sein. Wenn wir einen großzügigen Gott erleben, sind wir in der Lage, großzügig zu geben. Das Kind, das eine großzügige Colaflasche an Mama erlebt hat, hat überhaupt kein Problem damit gehabt, die groß weiter zu erteilen. Wenn der in dem Moment, wo der herausgefunden hat, dass das nicht immer spielt, war es mit der Großzügigkeit ein bisschen mehr vorbei. Aber desto mehr wir erleben, dass Gott nie so ist, dass Gott nie den Hahn zudreht, desto mehr wir uns in Erinnerung rufen, wie oft im Leben er schon großzügig war mit uns, abgesehen von dem, wie ich mich in der Sekunde gerade fühle, desto mehr ich mit diese Großzügigkeit von Gott erlebe, desto eher kann ich großzügig sein. Und wenn ich als Gott als jemanden wahrnehme, der mir an der kurzen Leine hält, und, dann tue ich mir schwer, großzügig zu sein. Aber wenn du Gott als so jemanden wahrnimmst, ja, mit mir ist Gott da nicht großzügig, schau noch mal genauer hin. Manchmal glaube ich, unsere Wahrnehmung von Gott hat nicht so sehr damit zu tun, wie er wirklich mit dir ist. Ja, der ist mit mir halt streng, ja, der versorgt mir halt nicht so wie manche andere, die, weiß ich nicht, die eure Geschichten stehen. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns manchmal die Mühe machen müssen, zu schauen, was Gott in deinem Leben Großartiges und Großzügiges, way beyond verdient, getan hat. Und wenn du dir das bewusst machst, es schärft dein Vertrauen darüber, dass er dich nicht in der Vergangenheit hängen lassen hat und einfach nicht hängen lassen wird. Und es schärft deine Einstellung dazu, wie du mit anderen Menschen bist. Gott vertrauen. Großzügigkeit. Ein Hämmer zum Thema Großzügigkeit kann sein ein übersteigerter Gerechtigkeitssinn. Wobei ich der Meinung bin, dass was wir auf dieser Welt unter gerecht verstehen, hat eben überhaupt nichts damit zu tun, was Gott unter gerecht versteht. Und deswegen tun wir uns da manchmal ein bisschen schwer. Und an der Stelle, ja, weil jetzt ist natürlich spannend, schauen wir auf jeden Fall in die Bibel. Und zwar Lukas 6, Vers 37. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Jesus gebraucht einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Und dann hängt er wieder genau dort an, beim Maßstab. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem eigenen Auge hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken in deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, super, passt, wenn wir mit mir fertig sind, dann kann ich mich endlich um die Splitter von den anderen kümmern. Ja, freue mich schon richtig drauf. Komischerweise bin ich an dem Punkt noch nie angelangt, weil wir mit mir noch nie fertig waren. Und diese Aussage, die Gott im Zuge, in dem Zuge macht, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt mit demselben Maßstab, den ihr andere anlegt, den wird man auch an euch anlegen. Und ich habe mir früher immer gedacht, demselben Maßstab, den ich an andere anlege, wird man mich auch messen. Es klingt ja auch so arg. Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, du Theresa, das ist eigentlich ein Geschenksatz und kein Drohungssatz. Der einzige Grund, warum du das als Drohung empfindest, ist, weil der Maßstab, den du an andere anlegst, so arg ist. Logisch, dass ich mir denke, boah, ich werde irgendwann einmal arg verurteilt und arg gemessen. Warum? Weil ich so über andere Leute denke oder gedacht habe. Bin schon ein bisschen so. Jetzt ist das gar nicht so sehr ein wirklich geistliches Prinzip im Sinne von, weißt du was, wenn du einen Maßstab an anderen Leuten anlegst, der streng ist, dann wird er bei dir auch streng an sein, sondern und das hat auch nichts mit Ewigkeit oder Himmel zu tun, sondern das ist etwas, was wir auf dieser Welt erleben. Ich habe es ganz oft erlebt, dass Menschen, wenn wir es nur so bezeichnen, vollkommen vom richtigen Weg abgekommen sind und wie ein verlorener Sohn bei den Schweinen sitzen. Ja? Der hat alles vermasselt, der hat seine Beziehungen, sein Job, hat gelogen, hat alles Mögliche getan und saß gefühlt bei den Schweinen, saß gefühlt in einer Misere und was noch dazu kommt, da war ein extremes Selbstverdammnis, ich bin nicht würdig, ich bin es nicht wert. Warum? Warum sind manche Leute so unglaublich hart zu sich selber? Weil sie es ewig und 3 Tage immer waren. Das heißt, genau dieselben Worte, die du über andere gesagt hast, genau dieselben Worte, genau derselbe Maßstab, den wir an anderen anlegen, ist genau der Maßstab, der zurückkommt, wenn du dort sitzt. So, wenn du gerne hättest, dass Gott mit dir großzügig ist, dass du mit dir großzügig sein kannst an dem Punkt, wo du mir nicht alles so gut beisammen hast wie heute Nachmittag, dann sei so zu anderen. Dann kümmere dir darum, ob der Michael oder die Annika oder was die alles am Laufen haben, desto mehr du großzügig bist im Umgang mit den Fehlern in ihrem Leben, desto mehr ich großzügig bin mit dem, wo ich finde, dass der Leiter macht das und dieses oder jenes, ist dir schon mal aufgefallen, dass wahrscheinlich die Fehler der Leiter viel exponierter sind, weil die nicht nur eine Predigt, sondern ein Leben auf einer Bühne leben. Da hacken wir hin und tun und checken gar nicht, wie dumm das ist in Bezug auf mich. Wenn da steht, hey, nur so zur Info, du baust dir da gerade deinen eigenen Maßstab. Und wenn du ein Leben in Großzügigkeit leben willst, in Vergebung leben willst, in Saus und Braus leben willst, in Liebe, dann musst du genauso sein. Du kannst nicht mit gerecht, ungerecht, richtig, falsch und so. Wenn du so damit herumläufst, dann wird es dich genauso treffen. Jesus selbst war unglaublich großzügig. Ja? Jesus hat sich auch in einem Setting bewegt, ja, wo Gesetze waren und er hat sich auch im Großen und Ganzen daran gehalten. Aber wenn es hart auf hart gekommen ist, ich sage nur Ehebrecherin, ja, wo die ganzen Pharisäer, die Ehebrecherin, zu ihm geschleift haben und gesagt haben, so Jesus, die steinigen wir jetzt, ja, das ist Gesetz, eh klar, ja, was sonst. Die Jesus gesagt hat, irgendjemand hier Sünden befreit. Dann sind die weggegangen und hat gesagt, du Lady, du wirst von mir auch nicht gesteinigt. Großzügigkeit ist etwas, was man nicht erwartet. Großzügigkeit ist größer als nur Gesetz, als richtig oder falsch. Großzügigkeit ist etwas von, ich mache es richtig und das ist angemessen und das ist nicht angemessen, sondern es ist größer als das. Und selbst Gott ist größer als das. Sei großzügig mit deiner Zeit. Und da ist ein großer Hämmer, sind manchmal einfach unsere Pläne. Ich habe mir einmal den Sport gemacht, im Neuen Testament zu schauen, wie oft Jesus sich unterbrechen hat lassen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, andauernd. Alles, was wir im Neuen Testament oder vieles, den Großteil, den wir dort sehen, ist, Jesus lässt sich unterbrechen. Der hatte eine Mission, der wollte von A nach B, aber ich kann euch diese Bibelstellen mitgeben, wenn ihr sie zu Hause nachschlagen wollt. Lukas 8, 41, da war er am Weg, um Jairus Tochter zu heilen. Da wird er unterbrochen von einer Frau mit Blutfluss. Was macht er? Er bleibt stehen und sagt, hey, irgendjemand hat mich angegriffen, befasst sich mit der Frau. Währenddessen stirbt ihm die Tochter von Jairus weg. Ja? Aber er hat sich unterbrechen lassen. Er war großzügig mit seiner Zeit. Er hat gewusst, entweder kann Gott heilen, dann kann er wohl auch Tote auferwecken. Der war gelassen. Der hat gewusst, natürlich habe ich eine Mission, nämlich die Jairus-Tochter zu heilen. Aber das wird nicht bedeuten, dass ich jetzt nicht großzügig mit meiner Zeit gegenüber der Blutflussfrau bin. Markus 10, 46, Jesus zieht mit einer großen Menschenmenge aus Jericho hinaus. Steht sogar manchmal so lustig in den Formulierungen, als er aus der Stadt raus wollte, als er sie verlassen wollte. Und wer sitzt da? Der Bartimäus. Und wer hält ihn auf? Der Bartimäus, der Blinde. Jesus, bleib stehen, halt mich auf. Und wer bleibt wieder mal stehen? Bartimäus. Wäre es nicht total komisch gewesen, wenn er gesagt hätte, ich bin hier, um die Menschen, um mit den Menschen zu sein, um sie zu heilen, aber für den habe ich gerade keine Zeit, weil meine Agenda sagt Jericho von A nach B. Ich war eingeteilt, diese Woche zu predigen über Großzügigkeit und ich hatte in keiner Woche so extrem viele Menschen, die in meinem Leben angeklopft haben und irgendwas von mir gebraucht haben. Und ich bin normalerweise wirklich ein fokussierter Mensch, aber ich hatte das Gefühl, der Reza, es ist ein Widerspruch in sich, wenn du über Großzügigkeit predigst und da so sagst, kann ich nicht, habe jetzt keine Zeit, ich bin fokussiert, das ist mein Plan. Wir können manchmal so fokussiert sein, dass wir die Möglichkeiten, großzügig zu sein, verpassen im Leben. Jesus hat die nicht verpasst. Matthäus 15, 21 bis 28, auch eine mega skurrile Geschichte. Weil die können, kann man die lesen? Ja, die lesen wir kurz. Matthäus 15, 21. Das ist eine der Geschichten, wo man oft noch der Bibel weiterblättert. Von wegen, habe ich nicht ganz verstanden. Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon zurück. Hast so viel, wie der wollte aus seiner Action einmal eine Ruhe haben. Hat sich zurückgezogen. Dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar bequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Spannend, irgendwie war einer irgendwie peinlich oder sie haben es genervt. Jedenfalls sagt er, bitte mach was. Und Jesus entgegnete, ich, voll fokussiert, habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Die Frau kam aber noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Also massiv fokussiert. Jesus hat offensichtlich gewusst, denen soll ich helfen, denen nicht. Also hat versucht, fokussiert zu bleiben. Ja, Herr, erwiderte die Frau. Und trotzdem bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihres Herrn runterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. Was du willst, das soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Wenn du jetzt erwartest, dass ich dir die Bibelstelle voll auslege, nein, kann ich nicht. Schon viele Kommentare dazu gelesen, ich finde sie ein bisschen krass. Aber bei der Bibel dürfen wir nicht den Fehler machen zu sagen, komische Geschichte, wurscht, das lassen wir, das glaube ich nicht und am Ende mache ich das ganze Buch zu, weil ich es nicht verstehe. Es gibt ein Goldnugget da drinnen in dieser Geschichte und das ist, dass Jesus offensichtlich fokussiert war und trotzdem sich von Menschen ablenken hat lassen, trotzdem großzügig war, sich von Menschen bewegen hat lassen. Großzügigkeit hat immer auch was mit Empathie zu tun und am Ende des Tages war Jesus als Mensch auf dieser Erde so kalibriert, so ausgerichtet, dass diese vermeintlichen Ablenkungen und Abweichungen, das war nicht gut oder der Fehler gemacht oder irgendwen kalt, der gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen ist. Nein, es hat eingezahlt, all die Ablenkungen auf das, wie er eigentlich wirklich war und wie er eigentlich das Herz Gottes transportieren wollte. Und wenn du sagst, ich möchte großzügig sein, ich bin vielleicht fokussiert, ich bin vielleicht gesetzensliebend, ich habe es vielleicht ordentlich, Großzügigkeit wird dich immer challengen, nach links und nach rechts zu schauen. und Unerwartetes zu tun oder darauf zu reagieren. Weil das war bei Jesus nicht anders. Und es war keine Ablenkung, sondern es war etwas, das extrem darauf eingezahlt hat, wie er eigentlich war und wie er sein wollte. Um Möglichkeiten, großzügig zu sein, kommen wie am Fließband, auch in deinem Leben. Die Frage ist, wie reagierst du drauf? Zwischen fokussiert und engstirnig ist ein Unterschied. Es ist wichtig, manchmal fokussiert zu sein, aber manchmal sind wir tatsächlich engstirnig und sehen nicht die Möglichkeiten, wo du genau das sein kannst, was du sein willst, wo du Gottes Herz viel mehr transportieren kannst als alles andere. Wenn ich die Woche Gottes Herz nur auf dieser Bühne transportiert hätte, dann wäre ich am Leben, hätte ich am Leben vorbeigelebt. Dann hätte ich einen riesigen Fehler gemacht. Ich war großzügig gegenüber den Menschen, die an meine Tür geklopft haben. Und es ist total wichtig, dass wir nicht so überfokussiert sind im Leben, dass wir engstirnig werden und kalt. Nicht jede Unterbrechung in unserem Leben ist wirklich eine Ablenkung. Manchmal werden wir zwar unterbrochen und es nervt total, aber es lenkt gar nicht ab. Es ist genau das, was zum Leben dazugehört. Es ist eine Lenkung in die richtige Richtung. Fühlt sich zwar wie eine Unterbrechung an, aber ist es nicht. Letzter Punkt, von dem ich glaube, dass es ein ganz großer Großzügigkeitshemmer ist mein Image. Es ist mir wichtig, dass ich da nicht missverstanden werde. Es ist mir wichtig, dass meine Kinder wissen, wie die Regeln sind. Es ist mir wichtig, dass ich die nicht zu viel verwöhne. Es ist mir wichtig, dass ich als Gott klar mache, was meine Regeln sind und mich nicht darüber hinaus bewege. Ich finde es spannend, Jesus war unglaublich großzügig und sein Image war ihm scheinbar unglaublich wurscht. Erkennt man daran, dass er irrsinnig viel mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten abgehangen ist. Das ist die Geschichte vom Zöllner Zachäus. Das war so ein Betrüger, ein Stadtbekannter, und der ist im Baum gesessen, weil er so ein kleiner war, hat sich gedacht, ich schaue mir den Jesus mal an. Und Jesus geht vorbei und sagt, hey du Zachäus, ich komme zu dir zum Essen. Und das war für den Zachäus natürlich eine mega Ehre. Aber alle anderen haben gesagt, schau, da sitzt er schon wieder beim Sünder, sitzt er schon wieder beim Zöllner. Und es war Jesus egal, er hat auf dieses Image keinen Wert gelegt. Weil das Image eines großzügigen Jesus, eines großherzigen Jesus, ihm noch viel wichtiger war. Hat zwar so ausgeschaut, als würde sein Image ruinieren. Das Image vom Rabbi ist dahin, weil der ist die ganze Zeit nur mit den Säufern und mit den Prostituierten und denen unterwegs. Hat gewirkt wie ein Imageschaden und war es gar nicht. Weil wir heute und rückblickend diese Geschichte lesen und alle anderen auch, die sich davon bewegen haben lassen, die gemerkt haben, das Image von Jesus, das Image, das der eigentlich transportieren möchte, ist, ist mir egal, was die Leute reden, ich bin bei dir. Ich bin beim Pharisäer, ich bin beim Säufer, ich bin beim Zöllner, ich bin bei dem. Es ist mir egal, ob jemand das für mich instrumentalisieren möchte. Ich glaube, dass wir in Bezug auf Großzügigkeit uns selbst immer wieder anschauen dürfen, nicht nur auf unsere eigene Großzügigkeit, aber auch darauf, wie bewerte ich die Großzügigkeit von anderen. Ich glaube, es ist eine ganz große Gefahr darin, Großzügigkeit von anderen zu bewerten oder zu interpretieren. Der Stefan, der steht wieder auf und erzählt die Geschichte. So wichtig muss ich mir mit meinem Geld nicht machen. Du schmunzelst jetzt, aber möglicherweise erwische ich einen Gedanken davon. Und ich sage das nicht deswegen, weil es eine gute Idee ist, sondern es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo der Simon, ein Pharisäer, und ich erzähle es jetzt zum Abschluss, zu einem Festmahl geladen hat, Jesus und seine Jünger. Und die essen und trinken da so ein bisschen und dann kommt eine Prostituierte rein und verschüttet ein ganz wertvolles Öl für Jesus, ja, und salbt und balsamiert ihn. Und ganz oft schauen wir diese Prostituierte an und sind angetan von ihr, identifizieren uns eher mit ihr. Die hat ihr alles für Jesus gegeben, ihren ganzen Jahreslohn und so weiter und so fort. Und die Jünger und der Simon sagen dann, mit dem Geld hätte man aber auch wirklich was anderes machen können. Das hätte man jetzt nicht für Jesus verschwenden müssen. Und Jesus, spannenderweise, sagt dann, nachdem die Frau mit ihrem Verwöhnprogramm Jesus gegenüber mit dem Öl fertig war: Du Simon, schau die Frau an. Ich kam in dein Haus, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch selbstverständlich ist. Komisch, bis zu dem Moment, wo der Simon sich über die Frau aufgeregt hat, war das, dass der Simon seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, völlig irrelevant. Aber in dem Moment, wo der Simon gesagt hat: Du, jetzt möchte ich da mal was sagen, Jesus, das Geld, das hätte man viel besser investieren können. Jetzt bin ich ganz schlau. Und in dem Moment hat dieser tolle Maßstab vom Simon sich gegen ihn gerichtet und Jesus hat gesagt: Du, schauen wir mal kurz zu dir, lieber Simon. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mich mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. War auch etwas, das üblich war. Der hat seine Hausaufgaben einfach nicht gemacht, aber Jesus hat gar kein Wort darüber verloren. Aber dann schon. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Hüten wir uns davor, die Großzügigkeit von anderen Menschen zu interpretieren. Na, das hätte ich gescheiter gemacht. Na, das wäre besser gewesen. Na, das ist wirklich nicht notwendig. Ich weiß nicht, wo du mit Großzügigkeit stehst, aber großzügig zu sein im Bewerten von anderen ist ein schlechter Start von Großzügigkeit. Und ich finde es spannend zu sehen, dass Jesus da erst den Blick auf den Simon, auf einen eigentlich miserablen Gastgeber legt oder zumindest sagt: Du, was der manches da hat, jetzt nicht hundertprozentig passt, möchte ich dir nur darauf hinweisen. Erst in dem Moment, wo der ausgefahren ist, damit zu sagen, was die Prostituierte alles hätte machen sollen können. Das Worship-Team kann gerne schon auf die Bühne kommen. Wir schließen diese Predigt mit diesem Lied, das ihr sicher alle kennt. Das Worship-Team hat gesagt, aber wir haben das gar nicht geprobt. Und ich habe gesagt: Ah, dafür kann die Church das Lied. Es ist Ich will von deiner Liebe singen, oder? Über die Berge und das Meer fließt dein Liebestrom zu mir. Vor dir mache ich mein Herz ganz weit, denn wer mich heilt, er setzt mich frei. Und Gottes Liebe zu erleben, die wie ein Liebestrom, nicht nur einmal, sondern immer in dein Leben fließt, ist etwas, das ist sozusagen der Beginn von Großzügigkeit. Das wahrzunehmen, ist der Beginn von Großzügigkeit. Immer mal die Frage: Wo fange ich eigentlich an? Zuerst haben, dann geben, zuerst geben und trotzdem haben. Und ich glaube, das ist ein Kreislauf. Wenn du dich fühlst in Staubecken von wegen, ich gebe eigentlich wenig, fang einfach an zu geben. Weil im Kreislauf ist logischerweise so, es kommt dann nach, wenn man was weggibt. Manche Dinge muss man einfach beginnen, einfach mal zu tun. Um die Liebe anzuheizen, muss man manche Dinge einfach tun, die man zu Beginn gemacht hat. Um Großzügigkeit anzuheizen, muss man das machen, was man machen würde, wenn man viel davon hätte. Und wenn man das bisschen, das man hat, weggibt, und davon sind die Bibelgeschichten auch voll, dann kommt es nach. Geben ist seliger ans Nehmen. Geben und Nehmen ist ein Kreislauf. Und in diesem Wissen, dass wir mit einem Gott verbandelt sind, der großzügig ist, der liebend ist, wird Großzügigkeit etwas sein, was leicht ist und was nicht damit zu tun hat, wie viel ich habe, sondern wie viel ich erlebt habe von ihm.
Thank you.